Gut, dann werde ich anfangen. Ich halte hier heute einen Vortrag zu. Der Titel ist App-Kompatibilität für alle. Ich möchte so ein bisschen darüber reden, wie wir dafür sorgen, dass wir alle die Apps, die man so im Leben braucht, auch tatsächlich benutzen kann. Mein Name steht dort, ich bin der Marvin. Ich bin seit über 10 Jahren an Entwickler von MicroG. Was MicroG genau ist, werde ich noch erzählen. Ich habe das Projekt damals gegründet und ja, das läuft jetzt auch schon was länger. Genau, das ist so das Wichtigste, was man über mich für diesen Vortrag wissen muss. So organisatorisch, so ihr, wenn ihr denkt, eine Frage, die ihr habt, passt jetzt gerade super, dann meldet euch, dann könnt ihr direkt die Frage, dann machen wir die Frage direkt. Ansonsten dann nach dem Vortrag wird sehr viel Zeit sein, dann können wir auch da Fragen beantworten. So, was ist das Problem? Wir haben inzwischen auf dem Betriebssystemmarkt ein effektives Duopol von diesen beiden Herstellern. Das geht inzwischen so weit, dass es gar nicht mehr nur auf dem Mobilsystembereich ist, sondern wir reden eigentlich von allen Betriebssystemen. Denn tatsächlich, ich meine, es gibt Windows und Linux und macOS, aber in der Hälfte der Fälle wird das im Prinzip nichts, nur als Betriebssystem benutzt, um einen Browser auszuführen. Anwendungen werden kaum noch für diese Plattform entwickelt, nur noch in bestimmten Bereichen sieht man das, aber der Großteil der Anwendungen, der Großteil der Unternehmen entwickelt ausschließlich noch für diese beiden Plattformen. Das ist ein großes Problem, weil das bedeutet natürlich, dass wenn man jetzt diese beiden Plattformen nicht benutzt, man eben Anwendungen nicht benutzen kann. Und das wird leider auch immer mehr, weil in unserer digitalen Welt wird natürlich immer mehr eben auch über solche Apps abgewickelt. Und das betrifft sehr viele Bereiche. Da haben wir die Gesundheitsversorgung, da haben wir den öffentlichen Nahverkehr. Einfache Sachen wie, ob man irgendwo parken kann, entscheidet inzwischen eine App. Genau, also Rabatte im Supermarkt, ihr kennt die Geschichten alle. All das wird an irgendwelche Apps geknüpft und die Apps laufen eben nur auf diesen beiden Plattformen. Diese beiden Plattformen sind deshalb so problematisch, weil sie eben nicht frei sind. Das heißt, die werden von zwei Unternehmen, jeweils einem Unternehmen kontrolliert, quasi vollständig, in dem einen Fall komplett vollständig, in der anderen Seite nur so halb in Zusammenarbeit mit den Herstellern, aber die Hersteller haben eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen auf den Geräten, die sie herstellen. Genau, da machen wir uns sehr abhängig von diesen beiden Unternehmen und die machen dann halt auch eben Sachen, die nicht so nett sind und da kann halt niemand in Anführungsstrichen was dagegen tun. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie wir eben diese Anwendungen oder Ersatz dafür auch ohne diese beiden Hersteller betreiben können, damit wir weiterhin unsere Dienste nutzen können. Natürlich wäre das Beste, wenn alle Hersteller oder Entwickler von Anwendungen auch andere Plattformen beachten würden. Insbesondere gibt es ja irgendwie schon noch so, das Web, habe ich gehört. Da könnte man theoretisch auch die Anwendung eben fürs Web bauen. Dann würde das plötzlich überall funktionieren, auch noch auf dem Desktop-Computer und was die Leute sonst noch für Endgeräte haben. Aber irgendwie passiert das immer weniger und die Anwendungen werden tatsächlich eben exklusiv für Smartphones gebaut und gesagt, ja, dann musst du halt das Smartphone installieren. Und wenn du keins hast, dann ist halt doof gelaufen. Was wir an Alternativen machen können, ist natürlich, wir sagen, wir nutzen dies alles nicht, was es nur für Smartphones, für Android- und iOS-Smartphones gibt. Das ist ein Ansatzpunkt, aber ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so praktikabel für die allermeisten Menschen, weil man kann sich nicht unbedingt immer aussuchen, welchen Dienstleister die Stadtverwaltung benutzt, um die Parkplätze zu vermieten oder ähnliche kreative Sachen. Dazu kommt natürlich, dass auch immer weiter tatsächlich auch staatliche oder staatlich beauftragte Dienstleistungen nur noch für diese Plattform angeboten werden. Hier ist das Beispiel mit der Krankenkasse, die halt auch die rechtlich verpflichtende elektronische Patientenakte tatsächlich nur in ihrer vollen Funktionsumfang eben für Smartphones bereitstellt. Das ist natürlich gerade für die Leute, die darauf angewiesen sind, aus gesundheitlichen Gründen ein großes Problem. Und das ist dann eben auch von quasi von staatlicher Seite forciert, dass man eben diese Unterstützung quasi haben muss. So, und wenn wir Unterstützung sagen, ne, dann gibt es natürlich bei iOS als sehr geschlossenes Ökosystem nicht so viel, was man da noch machen kann. Bei Android haben wir den großen Vorteil, Android ist ursprünglich mal vollständig Open Source gewesen, inzwischen immer noch in zumindest großen Teilen Open Source. Da können wir was mitmachen. Und da gibt es aber dann noch zwei Probleme, was nicht Open Source ist. Da reden wir über etwas, das heißt Play Services. Das ist ein Dienst von Google, der läuft auf den allermeisten Smartphones eben mit. Der stellt den Anwendungen verschiedene Funktionen bereit. Und das wäre jetzt erstmal kein großes Problem. Würden nicht inzwischen fast alle Apps irgendwelche Funktionen davon benutzen. Das können Kleinigkeiten sein, wie die Ortungsfunktion. Das können grundsätzliche Funktionalität sein, wie eine Karte, die dargestellt wird. Das kann auch sein, dass die zum Beispiel Sicherheitsfunktionen darüber abbilden. Das ist bei Messengern zum Beispiel häufig, dass die Push-Benachrichtigungen darüber ausgeliefert werden. Das heißt, wenn man das nicht hat, kann man gar nicht benachrichtigt werden über neue Nachrichten, was für einen Messenger jetzt eher mäßig gut ist. Genau, also das ist eine wichtige Komponente und die ist eben nicht offen von Google bereitgestellt und die wird von sehr vielen Apps intensiv genutzt. Das heißt, wenn man das nicht hat, dann hat man eben viele Apps, die eben nicht mehr so gut funktionieren. Teilweise kann man das so ein bisschen umgehen, aber nicht immer funktioniert das. Und das andere, was es gibt, ist Play Integrity. Das ist eigentlich streng genommen ein Teil von Play Services, hat aber eine ganz andere Art, wie es funktioniert. Denn Play Integrity ist ein sogenanntes Remote Attestation System. Das heißt, das ist ein System, das prüfen soll, dass die App in einer ausreichend zertifizierten Umgebung ausgeführt wird, die dann hoffentlich sicher ist, so zumindest die Idee. Das ist ein System, was von Google bereitgestellt wird. Google macht es so in der Form, dass sie natürlich auch ausschließlich Sachen als sicher betrachten, die sie für sicher betrachten. Das heißt, wenn es von jemand anders kommt, dann kann es schon mal nicht sicher sein, weil das haben sie ja nicht geprüft. Das ist an der Stelle natürlich dann ein großes Problem, weil wenn wir nicht mehr von Google abhängig sein wollen, bedeutet das, dass jede App, die diese Funktion benutzt, um sich abzusichern, eben konzeptuell gar nicht mehr funktionieren kann. Es benutzen aber halt immer mehr Apps diese Funktion, weil die rechtlichen Anforderungen für die entsprechende Sicherheit auf Endgeräten zu sorgen, häufig existieren. Das betrifft zum Beispiel Banken, die sind halt dazu verpflichtet, beziehungsweise übernehmen die Haftung, wenn sie es nicht tun, dafür zu sorgen, dass ihre Zwei-Faktor-Anwendungen eben tatsächlich auf sicheren Endgeräten laufen. Deswegen benutzen die halt sowas. Das geht aber auch, zum Beispiel jetzt, gerade die Krankenkasse, die benutzen das zum Beispiel auch, weil die eben für Sicherheit sorgen müssen. Das sieht man jetzt immer mehr. Das ist im Kommen leider. Das ist ein großes Thema, mit dem wir uns da an dieser Stelle eben auch beschäftigen müssen, wenn wir von App-Kompatibilität reden. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle: Das System ist deutlich weniger sicher, als es gemacht wird. Also Google erzählt zwar vielleicht, dass das irgendwas mit Sicherheit zu tun hat, aber hauptsächlich ist es tatsächlich eine Prüfung, dass das System so aussieht, wie Google es sich das wünscht. Sicher, ein übliches Android-Gerät ist idealerweise auch ein sicheres Android-Gerät, wenn es so kommt, wie Google sich das wünscht. Aber tatsächlich gute Sicherheitsprüfung findet gar nicht statt. Das heißt, es ist relativ problemlos mit technischen Mitteln möglich, dieses zu umgehen. Es gab bisher keinen Zeitpunkt, wo Google das vollständig sicher abschließen konnte. Es ist im Prinzip vom Design her auch so, dass das System das kaum kann. Es liegt nämlich daran, dass sobald es auf irgendeinem zertifizierten Gerät, was Google als sicher betrachtet, eine Sicherheitslücke gibt, und es gibt halt schon echt viele Android-Geräte, dann fällt das gesamte System in sich zusammen und jeder kann ein unsicheres Gerät theoretisch eben als sicher zertifizieren. Spannend an der Sache ist eben, dass Android, also der offene Quellcode, bereits eine ähnliche Funktion für Remote Attestation bereitstellt, die von den meisten Apps allerdings nicht benutzt wird, und die ist tatsächlich sogar sicher. Allerdings ist die nicht auf allen Geräten verfügbar, denn um tatsächlich eine solche sichere Funktion bauen zu können, die Anforderungen Anforderungen, die man da eigentlich gerne hätte, erfüllen zu können, braucht man eben auch Geräte, die entsprechend sicher sind. Die Google Pixel Geräte sind das. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber die meisten Geräte erfüllen halt diese Sicherheitsanforderungen schlicht nicht. Genau, die Frage war jetzt, was genau macht das Gerät sicher? Also es ist im Prinzip geht es um TPM-Technologie oder Secure Element, je nachdem, was genau, wie weit man da geht. Es geht darum, dass der gesamte Bootprozess komplett signiert ist, die Signatur vom gesamten Bootprozess bis eben vom Bootloader und dann eben vom Prozessor runter geprüft wird oder von einem Co-Prozessor und dass das entsprechend abgesichert ist. Das ist im Prinzip kein Hexenwerk, das ist Technologie, die wir haben, aber die ist in Smartphones in der Preiskategorie unter 500 Euro tatsächlich immer noch häufig eben nicht in der Qualität verfügbar oder nur Software emuliert, was halt nicht funktioniert, sodass das Ganze leider nicht anders geht. Und was Google halt dann tut, ist, dass sie halt irgendwelche Heuristiken benutzen und die fliegen ihnen halt regelmäßig um die Ohren. Genau, so, was können wir jetzt noch tun? Das sind jetzt so die Ansätze, die wir haben. Ich habe schon gesagt, wir können alles den Kram nicht mehr benutzen. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass wir Alternativen selber entwickeln, da wo es geht. Also nicht jede App muss man benutzen. Ja, also ich kann eben auch die App einer der Konkurrenz benutzen oder jemand könnte eine Open-Source-Alternative entwickeln oder es gibt sie vielleicht auch schon. Das ist oft der Fall. Aber das geht natürlich nicht für alle Sachen. Und wo das nicht geht, müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie wir die Apps laufen lassen können, ohne diese Betriebssysteme, wie sie von Google oder Apple vorgesehen sind. Ich fokussiere mich jetzt auf Android, weil bei Apple kann man nicht so viel machen, ohne diese Betriebssysteme laufen. Und ein Ansatzpunkt ist an dieser Stelle halt GrapheneOS. GrapheneOS benutzt denselben Quellcode, den Google für Android benutzt, also das Android Open Source Project, und baut da oben drauf. Das kann man also relativ einfach ausführen. GrapheneOS legt sehr viel Wert auf Sicherheit, deswegen funktioniert das gesamte Betriebssystem ausschließlich auf eben diesen Geräten, die ich erwähnt habe mit Secure Element und TPM-System. Das heißt auch, dass theoretisch das gesamte Betriebssystem vollständig sicher ist, müsste also eigentlich nach Sicherheitskriterien sogar besser sein als die meisten typischen Android-Geräten. Fällt aber bei Play Integrity zum Beispiel in der Regel raus. Das heißt, Anwendungen, die Play Integrity benutzen, erkennen, ja, das ist kein Original-Google-System, da laufe ich nicht. Oder schränke meinen Funktionsumfang ein und so weiter. Das betrifft auch nicht nur Play Integrity, es gibt auch andere Lösungen, die sowas Ähnliches machen, die zum Beispiel versuchen zu erkennen, ist das ein Originalbetriebssystem des Herstellers? Und wenn nicht, dann blockiere ich, egal wie sicher das ist. Es ist halt nicht vom Originalhersteller. Genau, also das zu GrapheneOS. Der große Vorteil von GrapheneOS ist, dass zumindest viele Anwendungen laufen, weil Play Integrity unterstützt so drei verschiedene Sicherheitslevel und das niedrigste Sicherheitslevel davon, das heißt Basic Integrity, das kann GrapheneOS tatsächlich erfüllen, denn dort wird nicht geprüft, ob es tatsächlich das Betriebssystem des Originalherstellers ist, sondern nur tatsächliche einfache Systemsicherheitsprüfungen gemacht. Die kann im Prinzip jeder erfüllen, der nicht irgendwie relativ trivial eine SU-Binary erreichbar hat und deswegen offensichtlich geroutet ist, was GrapheneOS halt auch nicht ist, sondern genau, also es ist im Prinzip recht einfach, dieses Basic-Level zu erreichen, aber zumindest das erreicht GrapheneOS und GrapheneOS ermöglicht die Google Play-Dienste, in denen Play Integrity drin ist, zu installieren. Das bedeutet, dass alle Anwendungen, die eben diese Play-Services benutzen oder benötigen, auch wunderbar unter GrapheneOS funktionieren, weil man kann die darauf eben ganz normal installieren. Die haben da so ein Sandbox, nennen die das, System entwickelt. Das ist im Prinzip nur der große Unterschied, dass die Play-Services nicht ins Betriebssystem rein integriert werden, sondern als reguläre App installiert werden. Das heißt, die haben auch die ganz normalen regulären Berechtigungen wie Apps, die man dann an- und ausschalten kann, wie man das bei normalen Apps für Android kennt. Und das haben sie halt einfach auch für die Play-Services gemacht, dass das funktioniert. Und so kann man natürlich die Google-Dienste so ein bisschen einschränken in dem, was sie können. Es sind aber halt immer noch die Original-Google-Dienste. Wer sich also jetzt sonderlich viel Sorgen um Tracking macht, ihr führt im Prinzip den gleichen Tracker aus, wie ihr auf dem Google-Smartphone habt, nur eventuell hat er halt keinen Zugriff aufs Kontaktbuch. Die Alternative, die es dazu gibt, Die heißt MicroG, das ist das Projekt, was ich erwähnt habe, was ich entwickle. Das ist eine komplett vollständige Neuentwicklung, die dieselben Funktionen bereitstellt wie die Google Play Services, und zwar in einer Form, dass das für die Apps genauso aussieht, als wären es die original Google Play Services. Das bedeutet, die Apps funktionieren genauso wie unverändert und nehmen einfach an, aha, hier, das ist ein Smartphone mit Android und da sind Play Services drauf. Dabei reden die gar nicht mit Play Services, sondern da ist halt dann MicroG. Das ermöglicht zum Beispiel, dass wenn der DB Navigator eine schöne Kartendarstellung hat, wo man die Route sehen kann, dass wenn er sich dann an die Google Play Dienste wendet und sagt, hey Google Play Dienste, binde mir mal eine Google Karte ein, dass ich das schön anzeigen kann, dann sagt MicroG einfach, ja, hier ist deine OpenStreetMap Karte. Und dann funktioniert das halt. Genau, die Frage war jetzt nach der Vollständigkeit. Es ist natürlich nicht vollständig. Google Play Services ist inzwischen irgendwie über mehrere hundert MB Downloadgröße. Ich habe nicht die aktuellen Zahlen tatsächlich da jetzt da, wie viel das ist, aber viel zu viel. Es ist völlig klar, dass da nicht alles da ist. Gerade sehr komplexe Funktionen, die nur von wenigen Apps benutzt werden, die fallen dann einfach raus. Die haben wir dann einfach nicht unterstützt. Also da gibt es dann so Sachen wie, keine Ahnung, Dokumentenscanner-Funktionen, wo man dann irgendwie mit Computer Vision und so, das wird dann sehr schnell sehr kompliziert, sehr viel Aufwand für sehr wenig Nutzen, weil es gibt halt dann irgendwie drei Apps, die irgendwie deine Dokumente scannen wollen, aber die meisten brauchen das halt jetzt nicht. Das ist so ein bisschen so dann die immer so ein bisschen Erwägung, was machen wir da, was implementieren wir, was kommt rein und was eher nicht. Also das ist definitiv nicht die volle Unterstützung, also in dem Sinne vielleicht zu GrapheneOS quasi ein Nachteil. GrapheneOS hat ja die Original-Play-Dienste, das heißt, es wird auch wirklich jede Funktion bereitgestellt, aber eben genau eben Originalzustand und bei MicroG halt als Open Source neu implementiert. Genau, das soweit zu MicroG. Und MicroG wird dann zum Beispiel, wir hatten. Jetzt noch eine Frage zu MicroG. Ja. Ich habe mal gehört, dass MicroG irgendwie eine Signaturs Okay, also genau, die Frage war jetzt nach Signatur, Spoofing mit MicroG. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die es gibt. Das heißt, es ist so, dass wenn die Anwendungen, die eben erwarten, diese Google Play-Dienste zu benutzen, die benutzen dafür vor allem eine Google bereitgestellte Bibliothek, die sie einbetten in ihre Anwendung, und diese Bibliothek prüft halt, bevor sie sich mit den Google Play-Diensten verbindet, hey, sind das denn eigentlich die original Google Play-Dienste? Und da wird halt eine kryptografische Signatur benutzt, und MicroG hat dafür eine Funktion, die quasi diese kryptografische Signatur ersetzt und dem Betriebssystem Bescheid sagt, hey, sag der Anwendung da nicht, es wäre MicroG, sondern sagt der Anwendung, es wäre von Google. Und das Betriebssystem muss das unterstützen. Das heißt, theoretisch ist es nicht mit dem original offiziellen AOSP kompatibel, aber solange das Betriebssystem eben das unterstützt, dass diese Antwort vom Betriebssystem halt verfälscht wird in dem Sinne, dann ist das auch kein Problem. Und LineageOS wäre so ein Custom-ROM eben für Android, was das unterstützt. Das heißt, auf LineageOS kann man MicroG ganz normal installieren, wie eine normale App, und dann kann das Betriebssystem halt den anderen Anwendungen sagen, hey, das MicroG da, das ist eigentlich die Google, das ist wie die Google Play Services, benutzt das, als wäre es Google. Und genau, das LineageOS ist für sehr viele Geräte verfügbar. Das heißt, das anders als GrapheneOS eben nicht nur auf einzelne Pixelgeräte beschränkt, sondern hat über 100 Geräte, die sie eben unterstützen. Das heißt, viele bereits im Markt verfügbare Geräte, auch ältere Geräte insbesondere, was an der Stelle vielleicht auch sehr gut ist. Das heißt, man kann, wenn man das ausprobieren möchte, sich einfach mal auf eBay für unter 100 Euro ein bisschen älteres Gerät holen, und dann hat man da die Möglichkeit, das mal auszuprobieren und darauf zu wechseln. Und mit LineageOS ist das kein Problem. Es gibt auch noch andere, ich möchte nicht hier auf alle eingehen, gerade eben war schon ein Vortrag, das noch zwei, drei andere erwähnt hat. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann würdet ihr den wahrscheinlich in der Aufzeichnung sehen. LineageOS hat deshalb eine so herausragende Rolle, weil die sich sehr viel mit der darum bemühen, viele Geräte zu unterstützen, und deswegen benutzen andere Anbieter von solchen Custom-ROMs häufig die Arbeit, die LineageOS bereits gemacht hat, um eben die Gerätekompatibilität zu ermöglichen.
Ich weiß nicht, ob der Kenntnisstand noch aktuell ist, aber vor vielen Jahren, als ich das erstmal installiert habe, Automat doch dann, man musste dann das Lineage.js Spoofing-Patch draufpacken oder die bieten teilweise auch mit und ohne an oder man nimmt ein Derivat. Also ich habe für CR-Droid entschieden, weil das schon das Spoofing-Patch drin hatte. Also das ist schon Voraussetzung, damit ich MicroG installieren kann. Das ist die Frage.
Genau, die Frage war jetzt nach dem Spoofing-Patch für LineageOS. Das ist nicht mehr notwendig. LineageOS hat das vor 2-3 Jahren, haben sie beschlossen, dass sie das, die Unterstützung für MicroG und das Spoofing eben direkt ab Werk mit einbauen. Dann braucht man auch nichts mehr patchen. Und dann ist die Installation auch deutlich einfacher. Da halt eben, wie gesagt, viele auf LineageOS basieren, ist dann der MicroG-Support eben in sehr vielen Custom-ROMs inzwischen kein Problem mehr. So, jetzt möchte ich über was ganz anderes als Android reden. Ich möchte nämlich über Systeme reden, die zwar mit Android kompatibel sind oder mit Android-Apps, aber gar nicht so unbedingt Android sind. Denn das ist eigentlich viel spannender, das Android-Source-Code zu nehmen und ein bisschen zu manipulieren und dann auf dem Gerät zum Laufen zu kriegen, ist zwar schon eine gute Sache, aber wir sind halt immer noch extrem abhängig von Google, weil die stellen den Source-Code bereit und wenn die morgen keine Sicherheitsupdates mehr bereitstellen, haben wir ein Problem, wenn wir sagen, wir benutzen nur Google. Das heißt, eigentlich interessant sind hier Alternativbetriebssysteme, die aber eben sich Mühe geben, mit diesen ganzen Apps kompatibel zu sein, weil wir brauchen diese Apps weiterhin auch auf Alternativsystemen. Und da möchte ich als erstes mal über Sailfish OS reden. Sailfish OS ist eine Linux-Distribution, die auf das Migo-Projekt von und für Nokia-Geräte zurückgeht. Also ist schon sehr, sehr alt in dem Sinne. Wird in Finnland von einem Unternehmen entwickelt, auch ehemalige Nokia-Mitarbeiter tatsächlich. Und die haben sich gesagt, sie bauen ein Linux-System, aber sie wollen eben eine App-Kompatibilität für Android-Apps machen. Das heißt, die haben etwas, das nennt sich kreativerweise App-Support und damit kann man Apps für Android ausführen. Das ist in dem Betriebssystem integriert. Die Entwickler bauen auch selber Geräte, das heißt, oder beziehungsweise holen sich Geräte bei entsprechenden OEMs und machen halt Custom-Geräte, die sie dann ab Werk mit ihrem Betriebssystem verkaufen. Da ist das dann alles inklusive. Da kann man Android-Apps ganz einfach auf weiterhin ausführen. Die benutzen eine spezielle Container-Lösung. Das heißt, da das ein Linux ist und Android auch ein Linux ist, kann man quasi Android als Linux-Container ausführen. Das funktioniert ein bisschen komplizierter, weil man eben nicht genau die Hardware ist ja ein bisschen anders darunter dann und der Treiber-Layer und so weiter. Da ändert sich ein bisschen was, aber im Groben und Ganzen kann man sich das so vorstellen, dass da ein Container mit einem ganz normalen Linux-Container-System benutzt wird und darin wird dann ein speziell angepasstes Android ausgeführt. Das heißt, auch die benötigen noch den Android-Source-Code, aber da die eben auf einem deutlich höheren Layer erst arbeiten, das heißt der Kernel, die Treiber und so weiter, sind nicht enthalten, haben die einen deutlich kleineren Footprint. Das heißt, erstens natürlich weniger Angriffsfläche, gerade im Bereich der Treiber haben wir sehr oft, weil die alle in C geschrieben sind, Sicherheitsprobleme gesehen in der Vergangenheit und in dem überliegenden User Space, der größtenteils in Java sind zumindest die klassischen Sicherheitsprobleme seltener. Und dadurch, dass halt eben deutlich weniger vom Android benutzt wird, mehr Kontrolle, aber natürlich immer noch irgendwie Android drin und auch irgendwie eine Abhängigkeit von Android. Also Schritt in die richtige Richtung und es funktioniert halt eben alles noch weiterhin. Das heißt, das System unterstützt auch an dieser Stelle MicroG. Man kann dort MicroG installieren, die empfehlen das sogar, das mit zu installieren und dann hat man die meisten Apps genauso. Da ist auch der Aurora Store wird einem und der F-Droid Store, also die typischen Wege, wie man Android-Apps installiert, werden inzwischen dort vorinstalliert. Genau. Wenn das mehr. Okay, die Frage war jetzt nach Bluetooth-Support in Sailfish OS im App-Support-Layer. Ich weiß, dass da aktiv kürzlich dran gearbeitet wurde. Also wenn du noch nicht die neueste Version von Sailfish OS hast, die ja auch erst gerade von ein paar Wochen rausgekommen ist, könnte es sein, dass du durch ein Update das Problem beheben kannst. Ich kann es aber nicht versprechen. Ich bin selber kein Sailfish OS-Entwickler. Ich kenne ein paar von den Leuten, die daran entwickeln, aber genau, ich bin an der Entwicklung nicht beteiligt. Genau, also das, es funktioniert prinzipiell wunderbar, gibt zufriedene Leute hier, also das kann man mal ausprobieren. Ich habe auch tatsächlich ein Gerät dabei, wenn das jemand mal ausprobieren möchte, das neueste Gerät von dem mit dem neuesten Betriebssystem. Ich könnte also theoretisch auch die fragliche App mal ausprobieren, nachher, wenn du möchtest. Ich bin am Stand von XMPP und Unified Push, sitze ich auch am Stand. Das sind andere Projekte, an denen ich arbeite. Wer also da nachher vorbeikommen möchte, da können wir gerne das auch ausprobieren mit dem Selfish OS. Die andere Sache, die es in diesem Bereich gibt, die heißt Waydroid. Das ist auch eine Containerlösung, also im Prinzip technisch sehr ähnlich zu dem, was SafeOS für App-Support gebaut hat. Der große Unterschied ist, Waydroid ist nicht spezifisch auf ein Betriebssystem zugeschnitten, sondern läuft im Prinzip auf allen Linux-Systemen oder allen Linux-basierten Systemen. Das heißt, man kann das auf dem Desktop benutzen, das heißt, man kann das auf einem Linux-Mobile-Smartphone mit KDE Plasma oder Fosh benutzen und das funktioniert auch prinzipiell sehr gut. Die Integration ist an manchen Stellen nicht ganz so ausgefeilt wie die App-Support-Geschichte von SafeOS, dadurch, dass die halt eben nicht genau auf ein bestimmtes Betriebssystem zugeschnitten sind. Dafür ist natürlich auch wirklich nett, dass man die Anwendung eben auch auf einem Desktop ausführen kann, auf seinem normalen Debian oder so, und dann funktioniert es trotzdem. Das heißt, wir sind auch gar nicht unbedingt auf Smartphones als Endgeräte mehr angewiesen, um Linux, um Android-Apps auszuführen. Können also weiterhin die Funktion eben benutzen, eventuell eben dann vom Rechner aus, wer kein Smartphone hat, weil er es nicht möchte oder ohnehin nicht mitnehmen würde, weil er gar nicht will, dass überall die Überwachung dabei ist, dann ist das vielleicht auch eine ganz interessante Sache, das zu machen. Wie gesagt, ist auch eine Containerlösung, das heißt ähnliches Problem in dem Sinne, dass Teile eben von Google weiterhin abhängig sind. Das wird halt insbesondere dann zum Problem, wenn wir neue Android-Versionen bekommen, die neue Funktionen bereitstellen, aber die nicht mehr Open Source sind. Dann hängen die natürlich dann hinterher, weil sie können sich diesen neuen Source-Code nicht mehr holen, wenn er nicht mehr bereitgestellt wird. Und das sehen wir bei Android im Allgemeinen immer mehr, dass neue Komponenten und Änderungen schlicht nicht mehr als Source-Code bereitgestellt werden. Und ja, dann geht's halt nicht. Ne? Also das ist halt was wir dann schon wiederholt sehen. Und deswegen gibt es auch ein neues Projekt, das ist relativ jung. Ich würde es auch definitiv jetzt nicht empfehlen, es heute einzusetzen. Nur so schon mal als Ausblick, was kommt könnte. Das heißt Android Translation Layer. Bei dem Projekt geht es darum, vielleicht erkennt jemand das Logo so ein bisschen. Es ist genau, das ist inspiriert von Wine. Das heißt, es ist keine klassische Containerlösung, sondern es ist ein Übersetzungslayer. Es wird effektiv kaum was bis gar kein Code vom Android-System selbst benutzt. An manchen Stellen wird tatsächlich dann, wo es Sinn macht, tatsächlich kopiert und selbst gepflegt ab deinem Punkt an. Das heißt, es wird keine Abhängigkeit in dem Sinne mehr zu Google aufgebaut. Und was es halt tut, ist, dass es die ganzen Android-Betriebssystem-Funktionalitäten, Schnittstellen auf Linux-APIs ummünzt, sodass eine Anwendung, die halt eine normale Android-Anwendung ist, eben direkt nicht mit einem quasi emuliertem Android redet, sondern es redet halt mit einer Übersetzung und dann mit den normalen Linux-Systemkomponenten. Das ist noch relativ jung, das ist erst so 2-3 Jahre alt. Es klingt jetzt vielleicht nicht so jung, aber in dem Bereich, weil es halt sehr, sehr viel Arbeit ist, ist das tatsächlich jung. Es gibt schon einige Anwendungen, die damit funktionieren. Ich weiß, dass NewPipe zum Beispiel funktioniert. Keine Ahnung, warum genau die, aber die haben sie sich rausgepickt als Testsubjekt und einmal durchexerziert und die ist schon ausführbar. Es sind auch einige Spiele, die sind wohl relativ einfach, weil die gesamte UI selber machen in der Regel und kaum komplexe Systemfunktionalität benutzen. Deswegen, die funktionieren dann teilweise auch schon, aber das ist halt so eine Sache, da muss man dann immer, so wie man das damals bei Wine war, das kennt man vielleicht, wenn man vor 20 Jahren Wine benutzt hat, dann hat auch ungefähr nichts funktioniert, aber man konnte eine Demo erbauen, die ging. Und ungefähr so ist das halt aktuell dort auch, aber ich habe da ganz gute Hoffnung, dass das besser wird und alternativ in Zusammenarbeit auch mit anderen Leuten ähnliche Projekte, weil man kann natürlich da Architekturentscheidungen machen, aber wenn man da zusammenarbeitet und das sehe ich halt schon, dass das passiert, dann könnte da was draus werden. Und genau, das soweit zu den technischen Lösungen. Komme ich noch auf eine andere Sache zu sprechen. Das ist eigentlich nicht ja, komm. Der Android Translation Layer, der hat tatsächlich auch eine Emulationsfunktion für Kommunikation zwischen Apps und kann deswegen tatsächlich auch mit MicroG kommunizieren. Das ist noch auch jung und in Entwicklung, aber da scheinen schon so ein paar Sachen zu funktionieren. Aber es, ja genau, es ist halt alles noch recht in Entwicklung. Das Problem ist aber natürlich bekannt, dass man irgendwie diese Play-Services-Geschichte lösen muss. Deswegen mache ich mir da jetzt nicht so um die Sorgen, dass das nicht die Entwickler alle auf dem Schirm haben. Deswegen, das wird schon, denke ich, ganz gut werden. Genau, also es ist halt eben eigentlich kein technisches Problem. Wir haben technische Lösungen, wir können technische Lösungen finden für diese Sache, aber, und da gibt es auch noch andere Geschichten, ich könnte so, es gibt nachher hier, ich glaube auch in diesem Saal, einen Vortrag zum Thema Unified Push, das ist ein alternatives Push-Benachrichtigungssystem, dann müssen wir Google nicht mehr benutzen. Es gibt auch ein anderes System, das hat praktischerweise den Namen Unified Attestation. Da geht es eben darum, eine Alternative für Play Integrity zu entwickeln, die diese Sicherheitsanforderungen von den Banken erfüllt, ohne eine Abhängigkeit auf Google aufzubauen. Also da gibt es verschiedene Ansätze, wo wir noch ganz viele Fronten, an denen wir arbeiten können. Aber am Ende muss, denke ich, an dieser Stelle wirklich auch der politische Wille da sein. Wenn wir sagen, wir machen eine Krankenkassen-App, die für alle Leute verfügbar sein muss, dann muss eben klar sein, dass die für alle Leute verfügbar ist und nicht nur für Leute, die vorher sich einen Google-Account gemacht haben. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich das viel größere Problem. Wir können technisch da viel machen und da passiert auch viel. Und ich finde es auch sehr gut, wie viel wir da inzwischen schon hinbekommen haben. Aber da muss eben auch politisch was passieren. So um aber auch positiv was zur Politik zu sagen, es gibt da ja auch Lichtblicke, so aus der EU hört man dann doch im Rahmen vom Digital Markets Act immer mal wieder, dass die nicht ganz glücklich sind mit dieser aktuellen Situation. Es gibt zum Beispiel in der Verordnung für die digitalen Wallets, die jetzt irgendwann theoretisch mal kommen, steht eigentlich drin, dass man Play Integrity nicht benutzen darf. Also natürlich verklausuliert, weil man schreibt nicht Play Integrity in so eine Verordnung, aber das steht da eigentlich drin, nur bisher halten sich die Anbieter halt einfach nicht daran. Also das ist anscheinend der aktuelle Status quo, dass die meisten dieser digitalen Wallets für Ausweise, Führerscheine und was auch sonst die dann auch reinstopfen wollen, eben schlicht diese Anforderungen nicht erfüllen. Und in der Umsetzung ist man dann häufig auf der nationalen Ebene ratlos. Was machen wir? Es gibt ja nichts. So, und das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, aber dann muss man sich vielleicht die Frage stellen, ob nicht vielleicht auch die Anforderungen von vornherein irgendwie ungeeignet sind, wenn man die gar nicht wirklich erfüllen kann. Und das glaube ich auch so ein bisschen das Problem dann wieder bei der Politik.
Es ist ja bei den Apps auch stark verbreitet, so dass es auch unterschiedlich ist, je nachdem, welche App man hat. Die Ausweis-App zum Beispiel kommt von Copernicus, die funktioniert jetzt. Dann hat man die IKZ-App, anscheinend entwickelt von der Bundesdruckerei, die macht einen Play-Integrity-Check. Die stellt auch für die neue Szene.
Genau, also war jetzt der Hinweis, dass nicht alle staatlichen Apps gleich sind. Also genau, die Ausweis-App ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Die gibt es ja auch in F-Droid. Da gibt es auch in manchen Linux-Distributionen die Pakete fertig bereits, weil die eben auch für Linux bereitgestellt wird. Also da hat jemand von vornherein wohl die richtigen Sachen ins Lastenheft geschrieben. Aber das ist halt nicht bei allen. Und gerade in den, das liegt auch daran, dass die Ausweis-App ein bisschen älter ist als die eine Sache. Also die ist ja quasi noch vor der großen Smartphone-Welle, bevor jeder ein Smartphone in der Hand hatte, gab es halt irgendwie diesen neuen Personalausweis und dann musste der ja irgendwie funktionieren. Und ja, im Desktop-Bereich gab es halt mit Linux schon zwar keinen großen Marktanteil, aber es war immer irgendwie klar, so Desktop, es gibt Windows, Mac OS, Linux, das kannte dann schon irgendwie jeder, dass es das gibt. Und dass es was anderes als Android und iOS für Smartphones gibt, das ist bei vielen tatsächlich noch nicht so richtig angekommen, erstaunlicherweise in der Politik. Ja.
Wollte ich sagen, die Ausweis-App, die läuft sogar auch unter Postmarke. Das hat auch dort aber noch, glaube ich, noch keine Funktion.
okay, hier war gerade der Hinweis, dass das Ausweis-App auf PostmarketOS Probleme mit NFC hat, ist mir jetzt nicht bekannt. Prinzipiell, da die in F-Droid ist und tatsächlich nur freie Schnittstellen von Android benutzt, funktioniert die auf den meisten Android-Derivaten. Okay, das kann sein. Also was natürlich genau. Also es kann sein, dass die in manchen Setups eben nicht funktioniert auf manchen Systemen AOSP-Derivaten, auf LineageOS zum Beispiel funktioniert sie prinzipiell. Und dadurch, dass es hier eben auch als richtige Linux-Anwendung gibt, kann man sie auch tatsächlich eben auf so einem PostmarketOS oder auf einem SelfishOS prinzipiell einsetzen, eben dann gar nicht in dem App-Support-Layer, sondern als normale native Linux-Anwendung, was ja eigentlich noch viel besser ist. Also Ausweis-App ist eigentlich quasi hier das Positivbeispiel. Man muss dazu sagen, dass spannenderweise bei der Ausweis-App die Sicherheitsanforderungen nicht ganz so hoch sind, wie es bei den digitalen Wallets sind, denn die Ausweis-App ist im Prinzip nur ein Zugriffsmechanismus auf den Ausweis. Der Ausweis selbst muss aber immer noch physisch da sein und die Sicherheit wird vom Ausweis selbst garantiert. Bei den digitalen Wallets schieben wir die Sicherheit aus irgendeinem absurden Grund in die furchtbar unsicheren Smartphones. Ein bisschen über Politik geredet. Ich wollte es auch nicht zu lang werden lassen. Wie gesagt, es sind noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu irgendeinem der Themen, die ich gestellt habe. Ansonsten können wir an dieser Stelle dann auch abschließen. Okay, die Frage war danach, warum es für die Remote Attestation zwei Lösungen gibt, die Play Integrity und die tatsächlich sichere Open Source Version. Es ist tatsächlich so, dass Play Integrity auf die sichere Version benutzt, auf Geräten, die das unterstützen. Aber wie ich gesagt habe, die meisten Geräte unterstützen das nicht und das ist auch der Grund, warum es beide Sachen noch gibt. Das wird auch erstmal noch absehbar so bleiben. Ich habe gehört, Qualcomm will jetzt in mehr Chips die entsprechenden Funktionen einbauen. Das heißt, vielleicht in 5 Jahren haben wir dann endlich auch im nicht so hochpreissegmentigen Geräten das eingebaut. Aber aktuell ist das halt einfach nicht so, dass die Hardware das sichere Verfahren unterstützt. Und da ist halt Google Play Integrity als Alternativlösung, was eben beides benutzen kann. Die reine Softwarelösung und ein sicheres Verfahren. Gerne. Da war nur für den Stream Bescheid sagen, dass sich jemand gefreut hat, dass MicroG gut funktioniert hat. Die Frage ist nach, ob MicroG auch auf 32-Bit Android funktioniert. Absolut, da sollte es eigentlich kein Problem geben. Ist mir zumindest nicht bekannt. Also die Binaries, die ich baue, enthalten immer auch die 32-Bit-Version. Aber ich probiere es tatsächlich nicht mehr aus, muss ich zugeben, weil alle meine Testgeräte inzwischen 64-bitig sind. Ja? Okay, die Frage war jetzt nach SelfishOS. Also es ist so, dass SelfishOS prinzipiell Open Source ist. Was allerdings nicht Open Source ist, ist die App-Support-Komponente. Da kann man sich auch Lizenzen irgendwie von Yola kaufen für, um die zu benutzen, wenn man die haben möchte, auf einem ohne eben das ein Gerät zu kaufen. Aber normalerweise kommt das App-Support ausschließlich mit von Yola verkauften Geräten. Da schüttelt jemand den Kopf, aber ansonsten SelfishOS kann man auf jeden Fall auf alternativen Geräten selbst installieren, das ist gar kein Problem. Es gibt das für verschiedene Geräte, das wird von der Community gepflegt und dann muss man unter Umständen eventuell das App-Support selber installieren. So, bitte. Genau, also es gibt SelfishOS für verschiedene Geräte von Sony und genau, es gibt, da wird es auch offiziell unterstützt. Also die Entwickler haben ein paar Geräte von Sony, weil sie eine Partnerschaft mit Sony eine Zeit lang haben, wo sie gesagt haben, die Geräte von Sony unterstützen wir, und die konnte man, weiß nicht, ob das noch geht, auch teilweise eine Zeit lang in ihrem Shop kaufen, also man hat Sony-Gerät, aber mit Sailfish OS direkt im Shop gekauft, aber ansonsten kann man es auf jeden Fall selber installieren, und ja. Genau, also so wie alle, ja, ja, genau, so wie alle. Genau, also so wie alle Custom-ROM-Geschichten ist es grundsätzlich nicht auf allen Geräten verfügbar. Wir haben Probleme natürlich damit, gelockten Bootloadern, dass die Hersteller es einfach verhindern, oder auch fehlenden Treibern. Das ist bei Sailfish OS noch ein bisschen problematischer als bei AOSP-Derivaten. Die können halt auf die Android zugemünzten Treiber zurückgreifen. Sailfish OS als Linux-System kann das nicht. Die müssen also eventuell mehr Aufwand betreiben, um das zu machen. Können auch ein bisschen was von Android benutzen, weil die dann einen schlauen Emulationslayer gebaut haben, aber genau, nicht alles funktioniert.
Ja. Also Sailfish OS und ich glaube, das ist irgendwas mit Wayland, also diese ganzen
Raidroid.
Also generell diese containerbasierenden Lösungen, wie stark drücken die auf die Performance und auf die Ressourcenanforderungen, wenn man jetzt ältere Geräte zum Beispiel benutzen will?
Genau, es ist die Frage nach der Performance von Waydroid oder containerbasierten Lösungen. Dadurch, dass man in dem Container quasi Android-Systemdienste auch nochmal ausführt, in der als Spezialvariante, hat man natürlich mehr Systemdienste laufen. Du hast quasi den Linux-Systemdienst für Zugriff auf das GPS laufen, und du hast den Android-Systemdienst für Zugriff auf GPS laufen. Das heißt, du hast doppelt so viel Dienste da am Laufen. Das ist natürlich, geht natürlich mehr in die Ressourcen, braucht ein bisschen extra RAM unter Umständen. Was man bei Sailfish OS machen kann, es gibt da je nach Gerät und wie man das Gerät konfiguriert hat, kann man einen Knopf sich irgendwo machen, dass man den Container pausiert oder ausschaltet, während man gerade keine Android-Apps benötigt. Das heißt, man kann auch, wenn man wirklich nur wenige Android-Apps braucht, was ja hoffentlich irgendwann mal der Fall ist, dann kann man halt dann einfach die eine DB-Navigator, den man dann auch drin hat, dann stellt man den ganzen Container einfach aus, dann braucht ihr natürlich auch keine Ressourcen mehr. Ja. Genau, also Morena oder EOS war jetzt die Frage, ist im Prinzip ein LinuxOS-Derivat, basiert also auf LinuxOS, hat dann den Launcher ausgetauscht, ein paar Anwendungen vorinstalliert, ein bisschen gesiemt, MicroG vorinstalliert, und das ist im Großen und Ganzen schon. Genau, und der große Aufwand, der da liegt in den zugehörigen Cloud-Diensten, die sie halt dann eng miteinander verzahnen und so ein vollständiges Erlebnis bieten, wenn man so LinuxOS macht, und dann muss man halt sich um viele Sachen danach noch kümmern, ne? Man muss manuell E-Mail einrichten, muss manuell dies einrichten und jenes. Das ist ein bisschen Aufwand vielleicht, wenn man die gute Integration mit seinen bestehenden Diensten haben möchte. Wem das nicht so wichtig ist, weil er eh nicht die ganze Zeit am Handy ist, dann ist das auch kein Problem. Ja. Ja, also die Frage war jetzt nach Zugriff auf Secure Element für Linux-Phones. Mir ist da nicht viel bekannt. Selbst Ansteuerung von NFC ist kaum da. Also es gibt einen NFC-Stack, aber die meisten Ports von Linux Mobile gucken nicht mal, ob der überhaupt funktioniert. Das heißt, genau in dem Bereich so NFC und Secure Element, das sind so ein paar Sachen, wo noch nicht so viel passiert ist. Ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die Interesse haben, sich da mal mehr mit auseinanderzusetzen, schauen, ob man zum Beispiel so Tap-to-Pay-Lösungen eventuell nicht auch mit Linux Mobile machen könnte, aber das ist alles noch, glaube ich, weit von Realisierung entfernt. Ja, dahin. Ja, okay, genau, da war jetzt der Einwurf, dass man die entsprechenden Krankenkassen oder wen auch immer, der dafür zuständig ist, dann natürlich auch schon ein bisschen nerven kann und denen mitteilen kann, hier, es funktioniert nicht, bis sie vielleicht da einknicken. Ich weiß, dass es jemanden gibt, der versucht, speziell bei der Techniker-Krankenkasse tatsächlich auch rechtlich Druck zu machen, eben bei der elektronischen Patientenakte, weil es einen Rechtsanspruch auf den Zugriff gibt. Ob daraus schon was geworden ist, weiß ich nicht, aber da gibt es Bestrebungen wohl. Ja, genau, also bestätigt, dass das funktionieren kann, genau. Also da gibt es auch, denke ich, ganz viele Beispiele tatsächlich. Ich habe auch von Beispielen tatsächlich von Banken gehört. Es gibt eine Schweizer Bank, die neben Play Integrity auch die Remote Attestation Schnittstelle, die direkt in Android eingebaut ist, unterstützt und damit erlaubt, GrapheneOS zu benutzen. Das haben die explizit eingebaut. Das war ein extra Entwickleraufwand, wo die gesagt haben, hey, neben den meisten Play Integrity Rennen, die GrapheneOS-Leute, die wollen wir auch unterstützen, weil wir wissen, die sind sicher. Und genau, also das Nachhaken kann da wirklich helfen. Das weiß ich nicht auswendig, sorry, welche Bank das war. Ja. Das ist korrekt. Ich bin mir sicher, wenn du es nachguckst, findest du den Hinweis darauf. Im GrapheneOS-Forum wird sehr viel auch zum Thema Kompatibilität mit Banken geredet. Von daher, da wird das finden, aber ich kann es leider nicht auswendig sagen, welche Bank das war. Ja.
Es gibt mittlerweile auch einige Apps, die haben Service-Dependencies rausgebaut, weil Huawei-Geräte, wenn es irgendwann drauf hat, noch besser ist und die Wirtschaft von den Unternehmen natürlich noch die Apps nutzen sollte, um für den Geld geben zu können.
Nee. Genau, hier war noch der Hinweis, es gibt dadurch, dass Huawei keinen Zugriff mehr auf die Play Services hat, weil die ja aus dem amerikanischen Markt und damit von Google ausgesperrt wurden, tatsächlich immer mehr auch Interesse, nicht Play Services zu unterstützen. Das sieht man zumindest bei europäischen Unternehmen, bei amerikanischen Unternehmen sieht man das eher selten. Das ist schon auch eine Entwicklung, die positiv an der Stelle ist, nämlich in dem Kontext, dass Huawei Geld hat. Also das ist an der Stelle dann auch relevant, wenn man Politiker überzeugen will, dann ist das vielleicht ganz hilfreich, wenn man da ein bisschen mit Anwälten und Leuten draufhauen kann und das können die halt.
Ja. Die Wiener Warn-App funktioniert unter iOS nicht. Die Push-Links drin schlägt fehl. Da habe ich da an das Ministerium geschrieben und die haben, ja, da sind noch die Google-Dienste im Hintergrund, sie würden an etwas arbeiten. Ich bin mal gespannt, ob da was da rauskommt.
Genau, hier war jetzt Hinweis auf die Nina Warn-App. Es gibt eine Lösung, die heißt FOSWARN. Die benutzt, kann man über Unified Push benutzen. Also es gibt schon da aus der Community, dass wir um die fehlenden Funktionen drumherum arbeiten, aber wäre natürlich besser, wenn es immer funktionieren würde.
Ja, viele moderne Autos lassen sich auch vorklimatisieren, jetzt ja über Apps. Und ein großer deutscher Autobauerkonzern hat ja auch seine App verdruckt und die funktioniert jetzt auch nicht mehr aus entsprechend vielen Abgeräten und ähnliches. Die werden halt große koreanische Hersteller das weiterhin machen können. Könnte ja auch ein
Genau, ja, also es ist ein bekanntes Problem, also manche Autohersteller haben anscheinend das beschlossen, dass sie, genau, ich meine, ich muss jetzt hier keinen namentlich erwähnen, aber kann man sehr schnell finden, wenn man danach sucht, dass sie ihre Apps halt eben nicht mehr auf alternativen Systemen zum Laufen bringen und dann fehlen halt tatsächlich Komfortfunktionen, die zum Teil des Werts des Autos augenscheinlich ausmachen sollen, zumindest behaupten die Hersteller, dass ihre Autos so viel wert sind, wie sie verkaufen. Und ja. Gut, ich denke, wir sind schon fertig. Ich bin auch zeitlich ganz gut dabei. Und wenn ansonsten noch Fragen sind, wie gesagt, ich bin auch an einem Stand von XMPP und Unified Push. Da könnt ihr mich auch nochmal sonst nachher erreichen oder euch einen Linux-Phone angucken. Jo.